Das war sowas, was ich nicht vergesse. Oder auch das Galatasaray-Spiel, was du erwähnt hast, wenn du dann vom Balljungen einen Ball erwartest und neben dran steht Frank Rijkaard an der Seitenlinie. Das sind so Momente, ja.
Fünf aus sechs, der Mein Echo Podcast zur Fußball-Landesliga Nordwest.
5 aus 6, Folge 3 in diesem Jahr und damit gute und herzlich willkommen. Zuletzt hatten wir Marco Drapp bei uns hier im Podcast, der ja am Untermain bekannt ist wie ein bunter Hund. Und heute haben wir wieder jemanden, der ziemlich hervorsticht in der Landesliga Nordwest. Allerdings auf andere Art. Marco Drapp ist 41, das ist so ein bisschen sein Alleinstellungsmerkmal. Und heute haben wir den Spielertrainer des SV Wattenspor. Ich sag Servus, Cenk Gübenk.
Servus, Sebastian.
Schön, dass du heute mein Gast bist, Cenk. Wodurch du hervorstichst, wie ich gerade anmoderiert habe, das werden wir gleich zu Beginn erfahren, und zwar in unserer Rubrik. Du darfst dich zu Beginn mal vorstellen.
Das bin ich.
Ja, ich bin Cenk Gübenk, mittlerweile 31 Jahre alt. Und wie du schon vorhin gesagt hast, zurzeit Spielertrainer beim SV Wattenspor.
Was machst du beruflich?
Ich bin in der Steinmetzbranche tätig zurzeit.
Und Lieblingsverein, wem drückst du die Daumen?
Also in Deutschland bin ich natürlich Eintracht, weil durch meine Jugend vom UFC jetzt eigentlich nicht so sympathisch gewesen in meiner Jugendzeit, aber mittlerweile bin ich hier ich wohne ja in Hessen, in der Gegend und finde das cool, was die Eintracht die letzten Jahre macht. Deswegen drücke ich so Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund die Daumen in der Bundesliga.
Hast schon anklingen lassen, OFC in deiner Jugend, damit sind wir auch noch mitten in der Vorstellung, nämlich deine sportliche Laufbahn. Die hast du jetzt bisher noch nicht so ganz erwähnt. Was sind das so für Stationen, die deinen Weg pflastern?
Ja, also ich habe als kleiner Junge in der Bambini, also angefangen hier bei uns Sportfreunde Selingstadt. Danach ging es ab der F-Jugend für mich zum UFC. Und da habe ich 10 Jahre lang meine Jugendausbildung genossen bis zur A-Jugend. Wir haben zuletzt auch in der A-Jugend-Bundesliga gespielt. Dadurch wurde die türkische Nationalmannschaft auf mich aufmerksam. Es ging los mit U16, U17, U18 Nationalmannschaftslehrgänge. Und da wurden natürlich auch Vereine auf mich aufmerksam. So fing alles an.
Du bist dann vom OFC aus der U19-Bundesliga, wie du gerade gesagt hast, in die türkische erste Liga auch gewechselt. Wie ist das zustande gekommen damals? 2009 war das Ganze.
Ganz genau, 2009 war das. Ja, wir haben in der A-Jugend-Bundesliga gespielt mit dem OFC. Und in der Zeit auch mit zum Beispiel ein paar namhaften Spieler, Markus Alvarez und Sebastian Rode. Auf jeden Fall waren wir, Sebastian Rode und ich, so die zwei Jugendnationalspieler beim OFC in der A-Jugend. Und ich bin halt regelmäßig zu den Länderspielen für die U19, U18 geflogen für die Türkei. Und dadurch wurden halt viele türkische Erstligisten auf mich aufmerksam. Es gab auch Angebote vom größeren Verein, aber der damalige Sportdirektor vom OFC, Andreas Möller, wollte mich auch halten und hat mir einen Profivertrag beim OFC angeboten gehabt. Die haben damals die erste Mannschaft in der dritten Liga gespielt. Nur ich habe mich halt mit einem Erstligisten, Gaziantepspor, geeinigt und bin dahin gewechselt.
Du hast dann in der Türkei aber doch auch noch mit namhafteren Spielern als Markus Alvarez die Wege gekreuzt. Ich bin dann so ein bisschen mal durch deine Vita durchgegangen und habe gesehen, du hast beispielsweise ja auch im Stadion von Galatasaray gespielt, auf der anderen Seite dann Arda Turan oder der Trainer Frank Rijkaard. Was ist das für eine Zeit damals gewesen?
Ja, wie du sagst, ich bin da in die Türkei gewechselt. Ich war 17, ich war nicht mal volljährig. Im ersten Jahr habe ich 8 erste 11 Einsätze gehabt in der ersten türkischen Liga. auch eins davon gegen Galatasaray auswärts. Und wie du sagst, ja, dann bist du in einem Hexenkessel im Stadion von Galatasaray und an der Seitenlinie ist Frank Rijkaard. Deine Gegenspieler sind Arda Turan, Joe Alves, damals von Manchester City zu Galatasaray gewechselt, oder Giovanni Dos Santos, ein paar namhafte Spieler, die damals bei Galatasaray gespielt haben. Ja, das ist auf jeden Fall, wenn man zurückdenkt, wird einem das eigentlich bewusst. So, damals war das natürlich wie ein Traum, aber man hat sehr schnell Fuß gefasst. Also ich habe da in der ersten Liga meinen Stammplatz erkämpft gehabt und habe 9 Spiele oder 8 Spiele hintereinander in der ersten Elf gespielt, auch gegen Besiktas und Trabzonspor, also gegen die Großen auch. Aber dann kam eine Verletzung dazwischen und ein Trainerwechsel und dann kam ich nicht mehr, in diesem Jahr nicht mehr so in die Startelf.
Du hast dann die meiste Zeit in der Türkei ja eher in der zweiten Liga verbracht. Zumindest wenn die Statistik stimmt, die ich rausgesucht habe, sind es 144 Spiele in der zweiten Liga gewesen. Hast du auch da so diese Fußballverrücktheit, die man den Türken nachsagt, im Alltag mitbekommen? Oder ist es dann eher was, was sich so auf die Großclubs konzentriert, sprich Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce? Oder hast du das auch in der zweiten Liga dann damals mitbekommen?
Also ich sag dir mal so, wie du eben schon gesagt hast, natürlich die drei großen Clubs haben richtig verrückte, fanatische Fans, aber es gibt in der Türkei auch noch viele, viele andere Vereine, die, wenn nicht größere Fans haben, also die verrückter sind. Zum Beispiel in Kasiak habe ich gespielt, das ist eine Stadt in Izmir, in der zweiten Liga, und die sind ein bisschen zu vergleichen mit den Besiktas-Fans, auch ein bisschen politisch so für die Freiheit und dies und das. Ich kann dir mal sagen, so, also wenn wir Spiele verloren haben, war das unangenehm, auf die Straße zu gehen in Kasiyaka.
Was waren da so für Begegnungen?
Ja, also keine Beschimpfung, aber man hat einfach die Blicke von den Fans halt gespürt. Oder wenn man auf der Straße ist, man hat 2-3 Wochen verloren, es läuft schlecht. Es war jetzt keine Beschimpfung oder was Negatives, aber man hat einfach diese Aura in der ganzen Stadt, in dem ganzen Viertel gespürt, dass alles negativ ist. Das hat sich im ganzen Alltag wiedergespiegelt. Und wenn man gewonnen hat, genauso. Also wenn man gewonnen hat, hast du dann Essen ausgegeben bekommen und komm, wir trinken ein Bier und tralala. Also das ist schon eine ganz andere Kultur dort.
Gibt es eine Episode aus der damaligen Zeit, an die du dich heute besonders gerne oder besonders gut zurückerinnerst?
Ja, das war zum Beispiel mein erstes Pflichtspiel in Trabzon, war das. Trabzonspor zählt ja auch zu den, also der viertgrößte Verein in der Türkei. Da war ich 17 und mein erstes Pflichtspiel war das, da war 35.000 Fans, ausverkauftes Stadion. Und da war so, was ich mich immer zurück erinnere, unser Kapitän, wir hatten Einlauf, Jungs an den Händen. Und dann unser Kapitän hatte einen recht groß gewachsenen jungen Kerl an der Hand. Und dann hat er sich umgedreht und hat mich gefragt, Cenk, wie alt bist du? Habe ich gesagt, 17, bevor wir eingelaufen sind. Und er hat dann gesagt, ah, okay, der ist 16. Also, das war sowas, was ich nie vergessen werde. Also, wenn man überlegt, mit 17 da zu spielen und Einlaufkind, oder ist ja kein Kind mehr, ein Jugendlicher, der sich da irgendwie reingemogelt hat, ist 16. Das war sowas, was ich nicht vergesse. Oder auch das Galatasaray-Spiel, was du erwähnt hast, wenn du dann vom Balljungen einen Ball erwartest und nebendran steht Frank Rijkaard an der Seitenlinie. Das sind so Momente, ja.
Cenk, damit lass uns mal von der Türkei nach Spanien schauen. In deinem Lebenslauf steht auch ein weiterer namhafter Verein, und zwar Atletico Madrid. Da bist du 2012 dann hingewechselt. Wie kam dieser Transfer zustande?
Wir hatten ein internationales Turnier mit der türkischen Nationalmannschaft. So ein 4-Länder-Turnier war das. Da habe ich sehr gute Leistungen erbracht gehabt. Und damals hat mich mein Berater angerufen und hat gesagt, du, willst du zu Atletico Madrid? Habe ich gesagt, natürlich, ja. Aber der Verein damals, also der Verein, in dem ich gespielt habe, Gaziantepspor, wollte mich nicht verkaufen. Auch nicht gegen eine höhere Ablösesumme. Und ein halbes Jahr später war mein Vertrag vorm Auslaufen. Mein Verein wollte verlängern und ich habe nicht verlängert, weil ich immer noch das Angebot von Atletico Madrid hatte. Und habe meinen Vertrag auslaufen lassen und bin dann zu Atletico Madrid gewechselt. Also die sind aufmerksam geworden durch ein Nationalmannschaftsspiel von mir für die Türkei. Ich habe da für die B-Mannschaft unterschrieben, was in der dritten Liga in Spanien spielt, aber mit der Voraussetzung von vornherein, dass ich jede Trainingseinheit mit der ersten Mannschaft mache. Das war mir sehr wichtig. Das wollten die auch. So kam der Transfer zustande und dann stand ich auf einmal mit ganz anderen Namen auf dem Platz.
Trainer damals bei Atletico, genauso wie heute, Diego Simeone.
Diego Simeone.
Was ist er für ein Typ?
Der ist ein Wahnsinnstyp, der lebt Fußball. Das sieht man, glaube ich, auch im Fernseher. Der geht die Linie rauf und runter. Ein unglaublich taktikfixierter Trainer. Wobei ich auch sagen muss, Mono Burgos, sein Co-Trainer, macht da auch viel. Der ist ein bisschen so nicht so im Rampenlicht, aber der macht da taktisch auch sehr, sehr viel. Aber das ist, also meiner Meinung nach mit Klopp, Pep Guardiola, Diego Simeone, das sind die besten Trainer der Welt. Und ich hatte halt im jungen Alter die Chance, mit denen zu trainieren. Da habe ich auch viel mitgenommen. Es könnte auch alles anders laufen, aber im Fußball gehört auch ein bisschen Glück dazu. Aber mit den Namen zu trainieren, mit den Namen auf einmal befreundet zu sein, war schon überdimensionales Erfahrung für mich.
Du hast in dieser Zeit, du hast angesprochen, für die zweite Mannschaft gespielt und da dann auch mit Spielern auf dem Platz gestanden, wie zum Beispiel Saul Niguez, den man heute aus der ersten Mannschaft von Atletico kennt. Auch Bono, der jetzt mit Marokko in Katar bei der WM ja für Furore gesorgt hat, ein unglaubliches Turnier gespielt hat. Musst du dich jetzt im Rückblick manchmal kneifen, wenn du die Jungs im Fernsehen siehst?
Ja, also ich sag mal so, ich habe, wie du gesagt hast, mit Saul, mit Oliver Torres, mit Yassin Bono und mit Thomas Partey, der jetzt bei FC Arsenal spielt, der für 50 Millionen gewechselt ist. Ja, ich muss mich manchmal kneifen, manchmal ist das so. Natürlich freue ich mich, wenn ich die zum Beispiel vor allem Bono im Fernseher jetzt bei der WM so erfolgreich gesehen habe, weil wir haben zusammen gewohnt mit Bono. Also ich bin sehr, sehr eng immer noch mit ihm. Ich weiß nicht, wie das mit unserem Spielplan zusammenpasst. Ich will ihn auch die nächste Zeit mal besuchen, weil die spielen gegen Fenerbahce im UEFA Cup Viertelfinale ist es, glaube ich. Hat er mich eingeladen. Also wir haben noch ein sehr gutes Verhältnis. Natürlich denkt man sich, ho, du bist jetzt hier Spielertrainer bei Vatanspor und der spielt bei der WM Halbfinale oder Arsenal in der Premier League, Thomas Partey zum Beispiel. Aber das ist Fußball, das ist richtige Zeitpunkt am richtigen Ort sein, bisschen Glück, Verletzungspech nicht haben. Also das gehört alles, da sind so viele kleine Faktoren, die deine Karriere anders in die andere Seite ziehen können. Aber ich bin da jetzt nicht traurig darüber. Ich habe alles erlebt, also was eigentlich ein Fußballer erleben kann, auch auf dem höchsten Niveau, auch auf dem niedrigsten Niveau. Und versuche halt auch meine Erfahrung jetzt weiterzubringen.
Ist also jetzt nichts, dem du hinterher trauerst. Ich meine, du warst ja tatsächlich an der Schwelle zum ganz großen Fußball gestanden.
Ja, doch, man ist schon traurig, aber es ist jetzt nicht so, dass es ein Weltuntergang ist. Also ich komme damit sehr locker drüber und dadurch, dass ich auch Kontakt mit denen habe, das ist auch sehr wichtig, finde ich. Zum Beispiel ein kleines Beispiel, Thomas Partey kam damals direkt aus Ghana in die C-Mannschaft von Atletico Madrid. Und der hat recht nah bei mir gewohnt und der hatte kein Auto. Ich habe ihn immer mit ins Training genommen, sind ausgegangen, haben zusammen gegessen. Der hat jetzt auch ganz am Anfang, weil er direkt aus Afrika und ist nicht viel verdient, sage ich jetzt mal. Da hat man halt mal auch mal ein Essen ausgegeben. Aber der Junge hat das nicht vergessen. Also egal, wann ich ihn anrufe, hey Bro, what's up? Also das ist, finde ich, auch sehr, sehr wichtig im Fußball. Das Menschliche, dass das noch die Freundschaft, also es ist schon 10 Jahre her, wenn ich den jetzt in 5 Minuten anrufe, ich sage, ey, ich komme zum Arsenal-Spiel, ich penne bei dir, sagt er, komm, sofort. Also das ist auch sehr wichtig, finde ich.
Cenk, wie kriegen wir jetzt die Kurve von Atletico Madrid, von Thomas Partey zum SV Evertonspor und dem Schönbusch? Gar nicht so einfach.
Ist es nicht einfach, nee.
Vielleicht mit der Frage, wie du dann bei Evertonspor gelandet bist.
Also ich habe einen Schlussstrich gezogen gehabt wegen der Lage in der Türkei, wegen der wirtschaftlichen Lage. Und meine Frau ist Deutsche, wir haben zusammen in der Türkei gelebt, aber uns war immer klar, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Und dann sind wir hier rübergekommen, dann fing Corona an, Pandemie, viele Vereine haben nicht trainiert. Also ich sag jetzt mal Regionalligisten und so haben viele nicht trainiert, auch der SV Evertonspor hat nicht trainiert. Ich habe eigentlich 1,5 Jahre gar nichts gemacht und dann kam über einen Freund, der mit Ahmed Kalkan sehr gut ist, der Ertun, mein Kollege, einer meiner besten Freunde, der Kontakt zu Ahmed Kalkan. Die haben Telefonnummern ausgetauscht, hat mich eines Tages angerufen und gesagt, du, wie sieht's aus? Wir spielen nächstes Jahr in der Bayernliga, willst du nicht kommen? Und ich war auch natürlich heiß, wieder Fußball zu spielen. Es ging mir eigentlich gar nicht mehr um welche Liga, weil ich habe im Profibereich im Kopf abgeschlossen gehabt. Und dann ist es mir auch egal, ob ich Regionalliga spiele oder B-Klasse. Und dann bin ich zum SV Evertonspor so gekommen.
Lass uns zum Abschluss da noch zwei Fragen klären. Zum einen, die Saison läuft jetzt nicht so richtig gut bei Evertonspor. Ihr habt es euch mit Sicherheit anders vorgestellt. Stellt ihr euch darauf ein, dass der Abstiegskampf, in den ihr jetzt momentan verwickelt seid, bis zum Saisonende noch anhalten wird?
Gut, ich meine, vor der Winterpause hatten wir einen sehr guten Lauf. Du hast es auch mitverfolgt. Also wir hatten einen Punkteschnitt vom 3. Platz, denke ich. Wenn wir so in die Saison gestartet wären. Das lief alles sehr gut. Jetzt in der Winterpause war das ein bisschen alles schwierig, weil wir haben ein bisschen Personalmangel. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ich denke nicht, dass wir zum Saisonende noch im Abstiegskampf stecken werden, obwohl wir jetzt noch mehr Personalprobleme haben nach dem letzten Spiel. Piero hat eine direkte rote Karte und Henrik eine direkte rote Karte bekommen, was ich gar nicht verstehen kann, aber über die Schiri-Leistung brauchen wir jetzt hier nicht reden.
Aber Piero Marchese und Hendrik Ehmann, du hast es angesprochen, werden jetzt dann im nächsten Spiel nicht zur Verfügung stehen aufgrund ihrer Rotsperre. Aber dieses nächste Spiel ist ja erst übernächste Woche, weil am kommenden Wochenende seid ihr spielfrei. Und damit dann zur letzten Frage, wie verbringst du das spielfreie Wochenende? Bist du auch froh, da mal vom Fußball wegzukommen, ein bisschen Abstand zu haben?
Froh bin ich nicht, also ich würde gerne jede Woche spielen. Also aber natürlich ist es mal gut, auch vor allem, wenn wir jetzt so viel Personalmangel haben, da haben wir ein bisschen mehr Zeit auszuprobieren und uns Gedanken zu machen, wie wir in das nächste Spiel gehen, weil der Gegner ist auch Coburg, ist aktueller Tabellenführer. Und deswegen ist es gar nicht mal so schlecht, dass wir mal eine Woche jetzt vielleicht Zeit haben, mal ein bisschen auszuprobieren, ein bisschen taktisch mehr uns auf den Gegner vorzubereiten, also dass wir einfach ein bisschen mehr Zeit gewonnen haben, ist es gar nicht mal so verkehrt.
Cenk, dann an dieser Stelle, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Waren heute mal ganz andere Einblicke, die wir sonst im Meinecho-Fußball-Podcast haben. Dafür herzlichen Dank und alles Gute natürlich für die restliche Saison. Und ja, mach's gut.
Vielen Dank, Sebastian. Gerne, immer wieder gerne.